Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Peter Blaser mit dem so kurzen, aber doch so bedeutenden Thema Berufen. Vorher jedoch hören Sie die Schriftlesung. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Heute Morgen haben wir Peter Blaser unter uns mit seiner Botschaft ausgehend von Jesaja Kapitel 6, Vers 1 bis 8 berufen. So schlicht, kurz und prägnant der Titel. Und ich möchte nun diese Schriftstelle lesen. Ich bitte Sie, soweit es möglich ist, sich aufzustehen. Jesaja Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwelle von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich.
Herzlich willkommen im Namen Jesu. Im Namen Jesu?
Ja,
denn genauso real wie jedes Einzelne hier gegenwärtig ist, genauso real ist Jesus Christus hier unter uns. Und allein das ist genügend Grund zur Freude und zum Dank. Wir wollen beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du das lebendige Wasser bist. Und danke auch, dass du uns dein Wort gegeben hast, ja, dass du mitten unter uns bist. Danke, ja, dass du diese Stunde uns zum Segen werden lässt, ja, und zu deiner Ehre. Amen. Wenn ich das Buch Jesaja lese oder mir die Biografie Jesajas vergegenwärtige, dann geht mir das unter die Haut. Seine dynamische Gottesbeziehung, ja, sie ist ergreifend. Sein Leben, seine Treue, sein Ausharren im Auftrag, in den Höhen und Tiefen des Lebens, sie sind pures Vorbild. Sein Leiden an der Gerichtsbotschaft, die er seinem Volk überbringen muss, seine lebendige Hoffnung in der Bundestreue Gottes, ja, seine Freude und Erwartung am kommenden Messias bis hin zum kommenden Friedensreich, sie berühren und bewegen mein Herz. Welche Tiefe, welche Geheimnisse hat ihm Gott anvertraut? Er prophezeite Geschehnisse, die sich zu seinen Lebzeiten erfüllten, solche, die sich 700 Jahre später erfüllten, ja, bis hin in die Ewigkeit. Die Geschichte beweist, dass wir wirklich keinen Grund haben, an den noch ausstehenden Erfüllungen zu zweifeln oder diese nur symbolisch zu verstehen. Ein besonderes Ereignis prägt Jesajas Leben. Es ist für seinen prophetischen Dienst von allergrößter Bedeutung. Ja, es bevollmächtigt ihn zu seinem machtvollen Auftreten und gibt ihm die Autorität Gottes. Was ist es? Es ist, wie wir es in der Einleitung gehört haben, in der Schriftlesung, es ist die Gottesoffenbarung. In Kapitel 6, Jesaja Kapitel 6, Vers 1, da lesen wir: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Im Jahr 736 vor Christus sieht Jesaja die Herrlichkeit des Christus. Er ist so überwältigt, dass er die Außenwelt nicht mehr wahrnimmt. Er ist völlig ergriffen. Und genau so geht es einem Menschen, der dem lebendigen Gott begegnet. Alles andere wird total unwichtig. Nur noch Gott zählt. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Alles Menschliche wird nebensächlich. Das wünsche ich Ihnen und mir, dass der lebendige Herr Jesus Christus uns immer wieder so begegnet, dass wir erkennen, was zählt, was wichtig ist, worauf es ankommt, dass wir ganz neu auf ihn ausgerichtet werden. Es ist mein Gebet, dass dies heute, in dieser Stunde, durch sein Wort, durch seinen Geist geschieht. Wir lesen, Gott sitzt auf einem hohen und erhabenen Thron. Ja, Gott ist der Allerhöchste, deshalb der hohe, erhabene Thron. Nichts und niemand ist ihm gleich. Auch wenn die Geschichte voll ist von gewaltigen Umwälzungen, von ausstrebenden und zusammenbrechenden Weltreichen, von Krisen, von Völkererhebungen, Völkerwanderungen, von Drohungen, von Katastrophen und noch vieles, das kommen wird. Sein Thron wankt nicht. An seiner Größe zerbricht letztlich alles. Jedes Ansinnen, ihn stürzen zu wollen, zerschellt. Er ist und bleibt der Herr in allem Geschehen. Ist das nicht tröstlich, ermutigend, motivierend und glaubensstärkend? Egal, wie die Situation ist, egal, ob ich es verstehe oder nicht, egal, was ich fühle, er hat es total im Griff. Seine Herrschaft wankt nicht und sie hat kein Ende. Ihm darf ich total vertrauen. Er führt ganz gewiss zum Ziel. Dann lesen wir, und seine Säume erfüllten den Tempel. Auch dies ist ein Bild. Sein Prachtgewand erfüllt den Tempel. Es zeigt Gottes Erhabenheit, seine Majestät, seine Pracht und Herrlichkeit. Er ist es, der alles erfüllt, Raum
und Zeit, alles.
Und kein irdischer Hofangestellter an all den Königshöfen dieser Welt hat je so eine Pracht erblickt. Nichts ist vor diesem Herrn, vor dem Herrscher der Heerscharen verborgen. Er ist überall und in allem ist seine Herrlichkeit zu sehen. Ja, das ganze Universum spricht davon, wie es in Psalm 19, Vers 2 heißt. Psalm 19, Vers 2. Da heißt es: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Wir gehen weiter im Text, Vers 2, Jesaja, Kapitel 6, Vers 2. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Im Gegensatz zum Geschehen in Jesajas eigenem Volk Israel, das Gott nicht die gebührende Ehre, nicht den Gehorsam, nicht die Hingabe und nicht die Anbetung entgegenbringt, schaut hier Jesaja in die himmlische Welt, in eine Welt freiwilliger, ehrfurchtsvoller Hingabe, in Gehorsam und tiefster Anbetung. Die Seraphim, eine Ordnung von Engelwesen, sie bedecken mit 2 Flügeln ihr Gesicht. Das ist die Ehrfurcht, die es nicht wagt, Gottes Herrlichkeit direkt anzublicken. Die bedeckten Füße, sie weisen auf die Unterordnung hin. Wir sind die Diener, er ist der Herr. Und die 2 Flügel, mit denen sie fliegen, die weisen hin auf den aktiven Dienst der Seraphime. Sie dienen ihm aktiv, sie sind in Bewegung, im Dienst für den Höchsten und allein zu seiner Ehre. Ja, was würde Jesaja heute in der Gemeinde Jesu erblicken? Würde Jesaja in der Gemeinde Jesu oder in unserer Gemeinde oder in meinem Leben eine Welt sehen, die voll ehrfurchtsvoller, selbstloser Hingabe im Gehorsam und in tiefster Anbetung Gott dient zu seiner Ehre? Oder sähe er vielleicht Lippenbekenntnisse, Aktivismus oder vielleicht fromme Traditionen, prachtvolle Gottesdienste wie damals im Volk Israel? Oder sähe er vielleicht sogar eine Opferbereitschaft, aber mit einem Herzen, das fern ist von Gott, wie damals? Das ist die entscheidende Frage, die sich jeder persönlich stellen muss. Denn eine Gemeinde, sie spiegelt immer das, was der Einzelne in Wahrheit lebt. Vers 3 in unserem Text. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Heiligkeit, von seiner Herrlichkeit. Ja, das dreifache Heilig, das zeigt auf der einen Seite die absolute Heiligkeit. Es gibt nichts Heiligeres als den Schöpfer des Universums. Aber dieses dreifache Heilig deutet auf hin auf die heilige Dreieinigkeit. Gott, der Vater, der Sohn und der Geist sind absolut heilig.
Sie sind abgesondert. Sie sind getrennt von der gefallenen Schöpfung, von allem Bösen, von aller Sünde. Ja, er, Gott, ist Licht. Und im Licht hat Finsternis absolut keinen Raum. Seine Herrlichkeit erfüllt das ganze Universum. Sie offenbart sich in seiner Schöpfung. Sie offenbart sich in seinem Erlösungswerk seines Sohnes Jesus Christus. Sie offenbart sich in seinem Wort, das wir hier, jeder, ganz persönlich hat. Und sie offenbart sich auch in seinem Ziel in der Weltgeschichte. Und trotz all dieser Offenbarungen, trotzdem weigert sich der gefallene Mensch, ihn anzuerkennen, ihm die Ehre zu geben. Jesaja 6,4: Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Wenn ich mir das vergegenwärtige, dann sehe ich ein gewaltiges Erdbeben. Alles erbebt, es fällt zusammen. Rauch, Asche und Schuttwolken steigen auf. Man sieht seine Hand nicht mehr vor den eigenen Augen. So wie es beim Anschlag auf die Twin Towers des World Trade Centers in New York im Jahr 2001 war. Ein furchtbares Geschehen. Ja, vor Gottes Heiligkeit kann nichts bestehen, was nicht heilig ist. Der Zorn und das Gericht Gottes stehen über allem Gefallenen. Es steht über der Sünde, über jedem Menschen, der nicht Jesus Christus als Retter und Erlöser persönlich angenommen hat. Es ist von existenzieller Bedeutung, dem Ruf Gottes gehorchend zu antworten. Unser Text hat uns bisher gezeigt, was Jesaja erblickt hat in der Gottesoffenbarung, wie sich Gott ihm offenbart hat. Und was geschieht jetzt? Jesaja erkennt sich selber im Licht Gottes. Vers 5: Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Es ist das göttliche Prinzip. Wer Jesus Christus, den wahren König, wirklich sieht, der erkennt sich selber. Er erschrickt darüber, wie unrein er ist. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ja, wer unreine Lippen hat, dessen Herz, dessen Gedanken sind auch unrein. So sagt es Gott auch in 1. Mose, Kapitel 8, Vers 21. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 21. Da sagt Gott: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Es ist nichts Gutes im Menschen. Das Trachten ist böse von seiner Jugend an. Und das sagt der, der den Mensch erschaffen hat und ihn durch und durch kennt. Und in dieser Gottesbegegnung erkennt Jesaja, dass er unwürdig ist und nichts als Gottes Gericht verdient hat. Ja, er erschrickt darüber, wie er vom Aussatz, ja vom Krebs der Sünde befallen ist. Er leidet darunter. Stolz und Überheblichkeit, ja jede Rechtfertigung durch gute Taten oder ein gutes Leben, ja jeder Gedanke, ich bin doch nicht so schlimm, sie brechen zusammen vor Gott. Wenn der Mensch einmal vor Jesus steht, da wird jeder seine Knie beugen. Ja, spätestens vor Jesus wird er erleben, wie all seine Werke, wie alles, das er ohne Jesus getan hat, sich in Rauch auflöst. Dann wird er dastehen, arm, bloß, nackt, ein Heuchren Elend. Und er wird feststellen, es war alles umsonst. Und ein solcher Mensch, der das erkennt in der Gegenwart Gottes, der spricht wie Jesaja: Wehe mir, ich vergehe. Ja, Jesaja ist nicht der Einzige, der diese Erfahrung macht. Auch wir machen diese Erfahrung, wenn Jesus in unser Leben tritt. Oder wir haben auch Beispiele aus der Bibel in Hiob Kapitel 42. Hiob 42, die Verse 5 bis 6. Hiob Kapitel 42, die Verse 5 bis 6. Auch Hiob begegnete seinem Herrn. Und er sagt: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und genauso ging es auch Petrus, als er das Wunder sah, das Wunder des Fischzuges in Lukas 5, Vers 8. Da erkannte Petrus Jesus und er sprach zu ihm. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wohl dem Menschen, der zu seinen Lebzeiten erkennt, wer Gott ist. Wohl dem Menschen, der über sich selber erschrickt. Wohl dem, der eingesteht, dass er nichts zu bringen hat. Wohl dem, der sich demütigt und seinen Sündenaussatz zu Jesus Christus bringt. Wohl dem, der die Vergebung in Christus Jesus sucht und annimmt. Und wohl dem, der sein Leben an Jesus Christus ausrichtet. Ja, wohl dem, denn er freut sich an der Gemeinschaft mit Jesus und dass er ein Kind Gottes sein darf. Erkennen Sie und ich heute Jesus? Erkennen wir vielleicht auch die Dinge, die nicht in Ordnung sind, so wie Jesaja? Wehe mir, ich vergehe, wenn ich nicht reinen Tisch mache. Ja, gehen wir diese Dinge aktiv an, dann werden wir wachsen und nicht stehen bleiben. Wenn wir sie umgehen, dann bleiben wir stehen. Ja, in der Gottesvision wurde Jesaja seiner Sünde schmerzlich bewusst. Er ist vor Gott zerbrochen. Auf diese Weise hat ihn Gott für seine Reinigung, seine Berufung und seinen Auftrag vorbereitet, wie es in Psalm 51, Vers 19 heißt. Psalm 51, Vers 19. Da heißt es: Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Nun, wir haben gesehen, Gott hat sich Jesaja offenbart. Jesaja erkannte sich selber, wer er ist, was in ihm steckt. Und Jesaja demütigt sich. Ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Und was geschieht jetzt? Wir lesen die Verse 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zunge vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Jesaja hat seine Schuld eingestanden. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Oder anders ausgedrückt, ich bin durch und durch ein sündiger Mensch. Und auf dieses Eingeständnis, auf diese Demütigung Jesajas unter die gewaltige Hand Gottes, da wird Gott aktiv. Er sendet einen Seraphim mit glühender Kohle vom himmlischen Räucheraltar und er berührt Jesajas Lippen. Gott wird aktiv. Reinigung geht immer von ihm aus. Es ist immer Gottes Liebe. Es ist immer seine Gnade, Güte und Barmherzigkeit, die die Brücke zu uns schlägt und die uns reinigt, wenn wir uns vor ihm demütigen. Ja, dieser Vorgang zeigt das göttliche Reinigungswerk und es zeigt auch, dass Buße schmerzvoll ist. Stellen wir uns vor, so ein glühendes Kohlenstück hier an die Lippen. Ich glaube, das ist doch ziemlich sehr schmerzvoll. Und wir werden lange daran denken. Ja, Buße ist schmerzvoll, denn sie widerstrebt unserem natürlichen Wesen. Schuld, Fehlverhalten einzugestehen, ist hart. Das ist ja auch genau der Grund, weshalb wir uns so schwer damit tun. Viele Konflikte, ja, sie würden gar nicht entstehen oder sie ließen sich einfach lösen, wenn wir zu Fehlverhalten, zu eigensüchtigen Motiven, zu Rechthaberei, zu Stolz, zu fehlender Achtung meines Nächsten oder zu mangelnder Liebe stehen könnten. Wie viel Leid würde erspart? Wie viele Ehen gingen nicht in die Brüche? Und wie viele Kind-Eltern-Beziehungen blieben intakt mit den Worten: Es tut mir leid, mein Verhalten war nicht in Ordnung. Ich will mir Mühe geben und ich will es ändern. Stellen wir uns vor, was da geschehen würde. Was würde alles in positive Bewegung kommen, wenn auch in Gemeinden, in Teams, in Arbeitsgruppen diese Demut Fuß fassen dürfte und nicht so viel Energie in Konfliktlösungen oder in die Vermeidung von Spaltungen investiert werden müsste. Stellen wir uns vor, welch wunderbares Zeugnis wir auch für unsere Mitmenschen damit sein können. Wir haben bisher festgestellt, Gott offenbart sich Jesaja. Zweitens, Jesaja erkennt im Licht Gottes seinen Zustand und er demütigt sich. Und drittens, Gott verachtet das zerbrochene Herz nicht. Er handelt und er reinigt Jesaja. Er sühnt die Schuld. Und jetzt folgt die Berufung. Jesaja, Kapitel 6, Vers 8a. Ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Ja, Jesajas Gottesbegegnung, seine Selbsterkenntnis, sein Zerbruch und seine Reinigung, sie sind nicht Selbstzweck, so im Sinne von: Wunderbar, jetzt bin ich erlöst, jetzt bin ich gereinigt. Darum, mein Herz, freue dich, iss und trink, lass es dir gut gehen. Ich habe ja nun das Ticket zum Himmel. Ich habe die Lebenspolice, die Lebensversicherung für die Ewigkeit abgeschlossen. Wer in dieser Richtung denkt, der steht im Verdacht, nicht ganz begriffen zu haben, worum es geht. Denn mit der Reinigung in Jesus Christus ist untrennbar auch eine Berufung verbunden. Es ist die Berufung der Welt, den Charakter des Sohnes, ja die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Wir sollen ein Abbild seiner Herrlichkeit sein. In Galater Kapitel 3, Verse 26 und 27, Galater Kapitel 3, Verse 26 und 27, da steht geschrieben: Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Und wenn wir Christus angezogen haben, so spiegeln wir Christus in dieser Welt. Oder auch in 2. Korinther 5, 20. 2. Korinther 5, Vers 20, da schreibt Paulus: So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Als Botschafter Jesu Christi in dieser Welt repräsentieren wir Jesus in dieser Welt. Das ist unsere Berufung. Und so gilt auch die Stimme des Herrn zu uns. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen und der Welt die Herrlichkeit Gottes offenbaren? Wir alle, Sie und ich, ohne Ausnahme, wir alle haben eine Berufung. Ich kann vielleicht sagen, wir haben eine allgemeine Berufung. Wir sind das Abbild Jesu in dieser Welt. Ja, und wie wird dieses konkret? Nachfolgend zähle ich einige Beispiele dieser allgemeinen Berufung auf, wie wir seine Herrlichkeit in dieser Welt widerspiegeln. Ich sage jeweils die Textstellen, lese aber die Textstelle nicht, weil es dann ein bisschen lang geht. Also erstens, wir sind berufen, Friedensstifter zu sein, weil der Vater selbst durch das Opfer seines Sohnes Frieden zwischen sich und uns geschaffen hat. Und wenn wir Friedensstifter sind, so sind wir ein Abbild dieses Friedens, den Gott geschaffen hat. Matthäus 5, Vers 9. Zweitens, wir sind berufen, unsere Feinde zu lieben. Denn unser Vater im Himmel liebte uns, als wir noch Sünder, ja, seine Feinde waren. Denn Jesus Christus sagt: Jeder, der nicht mit mir oder für mich ist, der ist gegen mich. Also jeder, der nicht ein Kind Gottes ist, ist letztlich ein Feind Jesu. Drittens, wir sind berufen, einander zu lieben, weil Jesus sein eigenes Leben aus Liebe für uns gab und weil die Welt daran erkennen soll, wer er, Jesus Christus, ist. Johannes 13, die Verse 34 bis 35. Viertens, wir sind berufen, eins zu sein, so wie Jesus und der Vater eins sind. Johannes 17, Verse 20 bis 23. Und fünftens, wir sind berufen, vollkommen zu sein, so wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus 5, 48. Und da stehen wir da, im Staunen, vollkommen sein. Aber es steht wortwörtlich so geschrieben. Es gehört zu unserer allgemeinen Berufung, dass wir in diesem Prozess sind, Jesus immer ähnlicher zu werden, ihn immer besser zu spiegeln in diese Welt. Sechstens, wir sind berufen, Menschenfischer zu sein und Menschen aus allen Nationen zu Jüngern zu machen. Matthäus 4,19 und Matthäus 28, Vers 19. Jesus wurde vom Vater gesandt, und so werden wir vom Sohn gesandt. Johannes 20, Vers 21. Siebtens, wir sind berufen, sich selber zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. So wie Jesus das Kreuz auf sich genommen hat. Lukas 9, 23. Das heißt, wir sind berufen, bereit zu sein, seinen Geboten zu gehorchen, einander zu dienen, um seinetwillen zu leiden, ja, wenn nötig, sogar zu sterben. Und achtens, wir sind berufen, unsere Leiber darzubringen als ein geheiligtes, Gott wohlgefälliges Opfer, so wie Jesus seinen Leib dargebracht hat. Römer 12, 1. Das heißt, wir sollten bereit sein, uns für den Herrn völlig aufzuopfern und ihm als Werkzeug zur Verfügung zu stehen. Ja, das ist eine gewaltige Berufung und auch eine tägliche Herausforderung. Das biblische Prinzip lautet, wie der Vater, so der Sohn, so die Söhne und Töchter. Zusammengefasst wird diese Berufung in 2. Korinther 3, 18. Ich lese dies nach einer neueren Übersetzung, es ein bisschen einfacher verständlich ist. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist die allgemeine Berufung für jedes Kind Gottes. Das ist eine große Herausforderung. Aber die gelebte Berufung, sie wird Frucht zur Folge haben. Ja, und dann gibt es noch die individuelle, spezielle Berufung für spezielle Dienste, für spezielle Aufgaben, so wie bei Jesaja. Vielleicht will Jesus Sie in eine spezielle Aufgabe rufen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kennen Sie sie bereits. Und vielleicht haben Sie Ja gesagt oder vielleicht zögern Sie. Oder vielleicht kommt diese spezielle Berufung heute oder morgen. Ich kann es nicht sagen. Das ist auch nicht wichtig. Entscheidend ist die Antwort auf unsere Berufung. Jesaja, er antwortete in Vers 8b. Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Was ist meine? Was ist Ihre Antwort zur allgemeinen Berufung und Sendung? Oder zu einer möglichen speziellen Berufung und Sendung? Wir haben festgestellt, erstens, Gott offenbart sich. Er offenbart sich auf unterschiedliche Art und Weise, vielleicht so direkt wie Jesaja. Aber er offenbart sich ganz sicher durch sein Wort. Zweitens, im Licht Gottes erkennen wir unseren Zustand und wir demütigen uns. Drittens haben wir festgestellt, Gott verachtet das zerbrochene Herz nicht. Er handelt, er schenkt Vergebung und Reinigung. Und viertens, die Erlösung durch Jesus Christus. Die Wiedergeburt zu seinem Kind ist untrennbar verbunden mit der Berufung Gottes Herrlichkeit in dieser Welt zu verkündigen und zu spiegeln. Wir sind herausgefordert, auf diese Berufung einzugehen und uns senden zu lassen. Kehren wir nochmals zurück, ganz an den Anfang des Textes. Da steht: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Das ist einerseits ein geschichtlicher Hinweis. Ja, Gottes Reden und Handeln ist real. Es spielt sich in Raum und Zeit ab. Aber vielleicht steht hinter diesem Hinweis auch eine Frage. Muss, um die Berufung leben zu können, zuerst der eigene König in meinem Leben sterben? Ja, wer ist der König in meinem Leben? Da müssen wir uns fragen, was beherrscht mich? Welche Gedanken treiben mich? Werde ich bestimmt vielleicht vom Jagen nach Ansehen? Ich möchte ja nicht wegen Jesus belächelt werden. Oder vielleicht ist es das Jagen nach viel Einkommen, nach Besitz oder Machteinfluss. Vielleicht werde ich getrieben, beim anderen Geschlecht zu punkten oder von pornografischem Bild und Gedankengut. Oder vielleicht werde ich beherrscht von unsauberen Machenschaft. Vielleicht reagiert Stolz, Überheblichkeit und Hochmut mein Leben. Vielleicht bestimmen Lieblosigkeit, übles Reden, Kritiksucht. Oder meine Freizeit ist vielleicht völlig ausgefüllt durch meine Hobbys. Oder Sport und Wellness sind meine Götzen. Oder vielleicht steht mir meine Bequemlichkeit im Wege. Oder es dreht sich alles nur um Familie und Kinder. Verstehen Sie mich richtig, es geht nicht um Gesetzlichkeit. Es geht nicht darum, ob ich ein Hobby haben darf oder nicht. Aber es geht um die Frage, und da müssen wir uns immer wieder ernstlich und ernsthaft prüfen, was beherrscht mich? Was treibt mich? Wofür setze ich meine mir anvertrauten Gaben, meine Mittel und meine Zeit ein? Um die Berufung Jesu leben zu können, können nicht mehrere König so in friedlicher Koexistenz mein Leben regieren. Jesus schließt dies deutlich aus. Er sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Und wenn Jesus sagt niemand, dann ist wirklich niemand dazu in der Lage, zwei Herren zu dienen. Ja, dieser Herausforderung muss ich mich heute stellen. Lassen Sie mich das bildhaft darstellen. Ich habe hier einen wertvollen Stuhl, der symbolisiert mein Lebensthron. Und ich habe das Kreuz, symbolisiert Jesus Christus. Ja, ich sitze auf meinem Lebensthron. Jesus, er ist relativ weit weg von mir. Jesus, ja. Aber ich möchte ihn eigentlich nur als Lebensverbesserer, als Wunscherfüller oder als Ewigkeitsversicherer. Auf meinem Lebensthron, da sitze ich fest im Sattel. Ja, vielleicht sage ich, nein, also nur Lebensverbesserer, das ist Jesus nicht. Nein, auf keinen Fall. Ich liebe ihn. Oh, ich blicke auf ihn. Ich besuche den Gottesdienst. Ich gehe in die Gebetsstunde. In der Frauengruppe bin ich aktiv dabei. Bei den Zionsängern singe ich mit und hoffentlich bald noch viele mehr. Oder ich arbeite in der Jugendarbeit mit. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Aber auf dem Thron sitze ich. Nein, also ich lese jeden Tag die Bibel. Ich bete jeden Tag und ich lobe und preise meinen Herrn. Ja, ich fühle mich ihm so nahe. Ich bete ihn an, da wird mir so richtig wohl ums Herz. Trotzdem, ich sitze auf dem Thron. Ja, Jesus, er hat Platz auf meinem Lebensthron. Was zeigt das Bild? Jetzt sitzen zwei Könige auf dem Thron. Ja, ich habe gewisse Lebensbereiche Jesus übergeben. Da darf er regieren, da darf er reinreden. Aber ich habe noch gewisse Bereiche in meinem Leben, die sind allein mir vorbehalten. Da habe ich die Herrschaftsgewalt. Ja, so nach dem Motto, ich und der Herr Jesus, ja, ja, wir arrangieren uns in dieser friedlichen Koexistenz. Du ein bisschen und ich ein bisschen. Aber immer noch sitze ich auch auf dem Thron. Stellt sich die Frage, welche Situation trifft auf mich zu? Könnte es sein, dass es an der Zeit wäre, dass meine Könige zugunsten von Jesus Christus heute sterben müssen? Im Todesjahr des Königs sah ich den Herrn. Sehen wir vielleicht oft den König Jesus Christus nicht, weil andere Könige den Blick auf sich ziehen? Fehlt uns die Jesus-Dynamik, weil er uns nicht senden kann, weil wir die Berufung nicht annehmen, weil wir vielleicht viele Ausreden bringen? Es gibt nur eine Reaktion. Jesus allein auf dem Thron. Geben wir unseren Götzen, geben wir dem, was wichtiger ist als Jesus, heute den Todesstoß. Räumen wir den Platz für den einzigen wahren König, Jesus Christus. Er soll meinen Lebensthron regieren. Ich will mich ihm täglich unterordnen und ihm verfügbar sein. Nehmen wir diese Herausforderung an? Ja, dies geschehe im Todesjahr meiner Könige. Wir sehnen uns wie Paulus nach dem Himmel. Wir beten aufrichtig, komme bald, Herr Jesus. Das ist absolut richtig. Aber zur Zeit ist unsere Berufung, unser Auftrag hier in meiner Stadt, in meinem Dorf, in meiner Familie, in meinem Beziehungsfeld. Wir sind Berufene. Leben wir diese Berufung. Gott möge uns dazu Gnade schenken. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, es ist Tatsache auch in meinem Leben, wie schnell ich dich König und Herr nenne. Aber in der Realität bin ich der König und der Herr. Ja, wie oft mache ich mir selber etwas vor, weil ich mit mir selber nicht ehrlich bin oder vielleicht auch die Analyse scheue. Herr Jesus, begegne du mir, begegne du uns immer wieder aufs Neue, wie du Jesaja begegnet bist. Bitte hilf uns, aufrichtig zu sein und die Berufung jeden Tag neu anzunehmen und diese Berufung zu leben. Und hilf uns, unsere eigenen Könige, ja, ihnen den Todesstoß mit deiner Hilfe zu versetzen, dass du unser Leben regieren kannst. Es ist Gnade, ja, es ist Geschenk, es ist Wertschätzung, dass du uns berufen hast. Herr Jesus, ich will deinem Namen Ehre machen und dich in dieser Welt widerspiegeln. Schenke du mir, schenke du uns das Wollen und das Vollbringen. Amen.
Soeben eine Botschaft von Peter Blaser mit dem Thema Berufen. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!